Werbung.
Deine Praxis, dein Freiraum. Wie viel Praxis steckt in dir? In deiner eigenen Praxis behandelst du deine Patientinnen und Patienten so, wie du es für richtig hältst. Mit mehr Zeit, Planbarkeit und Entscheidungsspielraum. Du bestimmst selbst über deinen Arbeitsrhythmus, deine Schwerpunkte und die Vereinbarkeit mit deinem Privatleben. Die KV Nordrhein begleitet dich mit Beratung, Förderangeboten und Praxisbeispielen auf dem Weg in die Niederlassung. Teste jetzt, wie viel Praxis in dir steckt. Auf www.dein-praxisstart.de.
Ich geb's ja zu. Als Mama und auch Ärztin habe ich das natürlich irgendwann bei meinen Kindern auch schon mal gedacht. Die hatten sich ordentlich den Kopf angestoßen. Ja, wahrscheinlich leichte Gehirnerschütterung. Was? Das macht jetzt immer noch Probleme. Ach komm, das müsste doch schon wieder besser sein. Ja, nein, 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 nein. Das stimmt so leider nicht.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen, ich heiße euch willkommen bei Ne Dosis Wissen, zu dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr jeden Werktag ab 6 Uhr in der Früh mit einem wichtigen Thema für euch in schnellen 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Wir beschäftigen uns heute also mit der Frage, wie lange halten Symptome nach einer Gehirnerschütterung gerade bei kleineren Kindern eigentlich an? Da gibt es nämlich neue Erkenntnisse zu. Eine Studie im Fachblatt Pediatrics ist sie erschienen im Februar diesen Jahres und verlinkt wie immer in unseren Shownotes. Natürlich haben wir uns darüber auch mit einer Fachfrau unterhalten, und zwar mit Michaela Bonfert. Sie ist Leiterin des Fachbereichs Migräne und Concussion am LMU-Klinikum in München und Pädiaterin. Holt euch also den ersten Kaffee des Tages und dann starten wir ins Thema. Erstmal, und das ist gar nicht so unwichtig, finde ich, nochmal die Einordnung. Gehirnerschütterung, was ist das eigentlich genau? Das ist die häufigste, aber zum Glück auch leichteste Form eines Schädelhirntraumas. Und jetzt kommt so ein kleines Zahlenwirrwarr, aber stellt euch 100.000 Kinder zwischen dem 1. und dem 15. Lebensjahr vor. Von denen werden jährlich 580 mit einem Schädelhirntrauma behandelt. Also gar nicht so wenig, wenn man jetzt sagt, eben von 100.000, das ist schon eine Zahl. Und über 90 davon haben aber zum Glück nur, in Anführungsstrichen, eine Gehirnerschütterung. Warum sind gerade kleinere Kinder besonders häufig betroffen? Das liegt wiederum an der Anatomie. Die haben sehr große, relativ schwere Köpfe, aber noch ziemlich schwache Halsbänder. Gut, bei Babys brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber auch bei einem Jahr ist das noch nicht genug, um bei einer ähnlichen Abbremsung des Körpers den Kopf gut zu halten. Einfach weil Bänder und Muskeln da noch nicht so ausgeprägt sind wie bei uns Erwachsenen. Und diese daraus resultierenden Hirnverletzungen sind aufgrund der natürlich dünneren und noch weicheren Schädel und der noch nicht verknöcherten Schädelnähte einfach schwerwiegender. Unsere Expertin Michaela Bonfert sah da zwar insgesamt eine positive Entwicklung, nämlich seit einigen Jahren, dass da zunehmend besser verstanden wird, dass eine relevante Anzahl von Schulkindern und Jugendlichen länger als nur eine Woche oder mehr, manchmal sogar Monate nach einer Gehirnerschütterung an sogenannten persistierenden postkonkursiven Symptomen leiden. Aber bei jüngeren Kindern ist das eben noch nicht wirklich der Fall. Und damit hat sich jetzt eben diese prospektive Kohortenstudie befasst, die wir uns anschauen. Die haben Kinder untersucht im Alter von 6 Monaten bis zu gerade dem 6. Lebensjahr. Die wurden alle rekrutiert in den Notaufnahmen in Kanada und den USA. Und es wurde natürlich auch eine Kontrollgruppe gesucht. Kinder aus Kindertagesstätten und anderen Gemeindeeinrichtungen, die wurden dann verglichen. Eingeschlossen wurden Kinder mit Schädelhirntrauma, das waren mehr als 200. Dann irgendwie, um auch eine Verletzung abzubilden, die aber kein Schädelhirntrauma ist, Kinder mit orthopädischen Verletzungen, das waren rund 100. Und dann die Kontrollgruppe ohne Verletzung mit mehr als 70 Kindern. Die Symptome wurden erfasst mit der sogenannten Reaction-Skala, die bei Kindern im Alter von 0 bis 8 angewendet werden kann und Symptome nach der Gehirnerschütterung abfragt. Dazu gehören auch Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Kopfschmerzen und so weiter. Und die Eltern sollten zu mehreren Zeitpunkten diese Skala abfragen, und zwar vor der Verletzung. Das war natürlich retrospektiv nur machbar. Dann akut in der Notaufnahme und dann nach 1, 3 und 12 Monaten. Und als primärer Endpunkt definiert natürlich die fortbestehenden Symptomatiken nach Gehirnerschütterung. Definiert als sogenannter Reliable Change. Das heißt also ein signifikant erhöhter Symptomscore gegenüber der Zeit vor der Verletzung. Verglichen auch mit Kindern mit orthopädischer Verletzung oder gar keiner Verletzung. Und dann wurde analysiert, gibt es Prädiktoren, die irgendwie ausmachbar sind. Zum Beispiel ist es abhängig vom Alter, wie lange die Symptome dauern, von der Bewusstlosigkeit, ob da eine vorlag, ja, nein, von der Bildgebung oder der akuten Symptomlast in der Notaufnahme. Was kam raus? Zunächst einmal, nach einem Monat nach der Gehirnerschütterung hatten fast 30% der Kinder immer noch anhaltende Symptome. Das war signifikant mehr als in den anderen beiden Gruppen. Nach 3 Monaten waren es immer noch mehr als 20%, also ein Fünftel der Kinder mit Gehirnerschütterung. Und sogar noch nach einem Jahr, nach 12 Monaten, gab es bei rund 15% der Kinder mit Gehirnerschütterung immer noch Symptomatiken. Also ja, das kann sehr, sehr lange anhalten. Und man konnte auch rausfinden, was ist sozusagen der wichtigste Prädiktor, der mir sagen kann, hier, dieses Kind hat ein Risiko dafür, dass es sehr lange dauert. Die akute Symptomlast in der Notaufnahme, wenn es da besonders schlimm war, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass es länger dauert, eher hoch. Und wie äußert sich jetzt unsere Expertin Bonfett dazu? Sie sagte, gerade im jungen Alter, also Säuglinge bis Vorschulalter, da fehlen uns zuverlässige Instrumente und auch objektive Kriterien, um die Prognose sicher abzuschätzen. Wir können ja die Kinder meistens eher schlecht fragen oder nur eingeschränkt. Und dann auch eine Beratung ganz maßgeschneidert zu machen, das bräuchten wir eigentlich alles. Und hier, sagt sie, stellt die zitierte Studie einen sehr wichtigen Meilenstein dar, denn diese Expertinnengruppe konnte sehr gut strukturiert auch anhand dieses Reactions-Fragebogens nachweisen, dass auch bei jungen Kindern die Rate an protrahierten Erholungsverläufen und bleibenden Symptomen höher ist als bisher angenommen und somit auch vergleichbar zu älteren Kindern und Jugendlichen. Und das sind in ihren Augen sehr wichtige Ergebnisse, die nochmals zusätzlich unterstreichen, dass wir auch im deutschsprachigen Raum natürlich dringend standardisierte Versorgungs- und Nachsorgewege nach so einer Kopfverletzung brauchen für alle Altersgruppen. Was bedeutet das für euch und jetzt auch für die Eltern in der Notaufnahme, die da mit ihrem Kind stehen, ganz konkret? Eltern sollten ihre Kinder nach einer Gehirnerschütterung im Blick behalten. Falls die Symptome nicht innerhalb von 2 Wochen, 14 Tagen bis allerspätestens 30 Tagen vollständig abklingen, rät unsere Expertin, sie eben nochmal vorzustellen in der Ambulanz, bei der Kinderärztin und auch natürlich, wenn sie das Gefühl haben, dass das Kind irgendwie nicht wie vor der Gehirnerschütterung sich verhält, dass es irgendwie verändert ist. Und wie kann man das eventuell verhindern? Dazu hatte sie auch einige Tipps. Sie sagte, das Allerwichtigste ist, dass Kinder sich viel bewegen, dass sie körperlich und sportlich aktiv sind. Die müssen ihren Gleichgewichtssinn und ihre Koordinationsfähigkeit, Reaktionsschwindigkeit trainieren. Und dann können sie auch ihre Grenzen kennenlernen und können mit zunehmendem Alter Risikosituationen besser einschätzen. Natürlich gehört zu dem Kennenlernen aber auch Schutz, zum Beispiel beim Laufradfahren lernen schon einen Helm tragen, das fand sie besonders wichtig und sie sagte auch realistisch, ganz klar, kann ich als Mutter nur unterschreiben, natürlich können wir Stürze und Zusammenprallen und Unfälle nicht komplett verhindern, aber da wird in ihren Augen die Sekundärprävention dann sehr wichtig, denn wenn schon Kindergarten und auch Vorschulkinder die Symptome einer Gehirnerschütterung erkennen, dann können sie sich auch dahingehend äußern. Und da gab es noch einen Tipp von ihr. Da gab es nämlich in der Zusammenarbeit der ZNS-Stiftung entwickelt den sogenannten Kekstest. Der heißt wirklich so, fand ich fürchterlich niedlich. haben wir euch natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und dieses Akronym steht, also KEKS, für Kopf, Empfindlichkeit, Konzentration und Schlaf. Also Dinge, die man auch bei kleinen Kindern schon eigentlich sehr gut abfragen kann. Und damit sollen eben gerade diejenigen mit einer Gehirnerschütterung gut rausgefiltert und frühzeitig erkannt werden. Und wenn das passiert, so unsere Expertin, dann erholen sich die meisten Kinder auch rasch und vollständig wieder, weil man ihnen ja dann die adäquaten Maßnahmen anbieten kann. Also wichtiges Thema, aber mit einem guten Ausgang, diesmal bei einer Dosis Wissen. Augen offen halten. Es kann bei Kindern, auch bei Kleinen, deutlich länger dauern, bis die sich von der Gehirnerschütterung erholen. Im Blick behalten, auf das Gefühl der Eltern auch vertrauen und eben den Kekstest vielleicht mal etablieren. Ich danke euch fürs Zuhören und wenn ihr keine Folge mehr von der Dosis Wissen verpassen möchtet, dann jetzt doch am besten gleich unseren Podcast abonnieren, die Glocke aktivieren, ihr kennt das alles. Dann bekommt ihr immer sofort eine Nachricht direkt auf euer Smartphone.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.